Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Warum sind so wenige Frauen in Spitzenpositionen in der Wissenschaft? Der Frage gehen wir heute nach. Es ist nämlich der Internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Das Abitur öffnet alle Türen, zumindest was Studium und Ausbildung angeht. Es gibt aber zunehmend Betriebe, denen ist der Abschluss der Bewerberinnen und Bewerber egal. Die wollen einfach nur gute Kolleginnen und Kollegen finden. Und so einen Betrieb besuchen wir heute. Und im Studio ist Martin Schütz. Herzlich willkommen. Der 11. Februar ist Internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft. Noch immer ist der Blick auf die Zahlen ein deprimierender und er zeigt, es ist noch richtig viel Luft nach oben. Gerade einmal jede fünfte Professur wird von einer Frau besetzt. Die Kollegin Vivien Leue hat bei Frauen, die es nach ganz oben geschafft haben, nachgefragt, ob ihr Geschlecht auf diesem Weg eine Rolle gespielt hat.
Ich hatte überlegt, Physik-Leistungskurs zu machen und hatte eben den ersten Kommentar bekommen, Sie als Mädchen. Und der Lehrer war dann unten durch bei mir.
Für mich persönlich war es zuerst kein Thema, aber in dem Moment, wo es dann darum ging, eine Familie zu gründen, dann wird das irgendwie deutlicher, dass es wirklich sehr schwierig ist zu vereinbaren.
Im wissenschaftlichen Austausch selber, quasi im Inhaltlichen, da spielt es keine Rolle. Hinderlich ist aus meiner Sicht vor allen Dingen ist das Problem, dass man die Familienplanung und die Dual-Career-Planung doch anstrengend zu vereinbaren ist mit einer Karriere in der Wissenschaft.
Drei Frauen, drei Professorinnen, drei Mütter. Sie haben es geschafft, in der Wissenschaft ganz nach oben zu kommen. Barbara Hammer zum Beispiel, Professorin für maschinelles Lernen an der Uni Bielefeld.
Ich habe nie wirklich strategisch geplant, tatsächlich. Ich habe immer, weil ich die Leute nett fand, zugesagt. Und das fanden die dann gut, dass man eben was macht, obwohl es einem nicht unmittelbar etwas bringt, einfach weil man es interessant findet.
Das hat sich offenbar ausgezahlt. Immerhin hat Barbara Hammer nun schon ihre zweite Professur und gerade erst eine europäische Millionenförderung für ihre KI-Forschung bekommen. Frau zu sein, habe ihr, zumindest nach der Schule, Türen geöffnet.
Man muss ja, wenn man auf Professuren geht, eine gewisse Hürde überwinden, dass man überhaupt eingeladen wird. Und wenn man eine Frau wird, wird man ganz häufig eingeladen. Das heißt, diese Hürde nimmt man dadurch, dass man eine Frau ist. Danach ist es aber so, dass es schwieriger ist, meiner Meinung nach.
Vom Gender Bias sehen wir immer wieder, dass also auch die Leistung von Frauen einfach weniger wahrgenommen werden, weniger anerkannt werden.
Sagt Andrea Löther vom Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung.
Ich habe eine neuere Studie gelesen über Tagungen, dass Männer seltener zu den Vorträgen von Frauen gehen.
Aber immer mehr Frauen schaffen es, diese gläserne Decke zu durchbrechen. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt.
Genau diese Rush-Hour des Lebens, wo sozusagen die wissenschaftliche Persönlichkeit und Karriere gebildet werden muss, ist eben zeitlich parallel mit häufig Familiengründungszeiten.
Und da ist es wieder für beide Eltern, aber natürlich die Frau übernimmt den rein biologischen Teil da. Und da sind natürlich dann Phasen, die schwierig sind oder anstrengend sind.
Sagt auch Maike Buchin, Professorin für theoretische Informatik an der Ruhr-Uni Bochum.
Das ist immer eine Bereicherung für die Wissenschaftscommunity, wenn das gemischt ist. Ohne die Frauen fehlt da ja einfach der wissenschaftliche Input von diesen qualifizierten Menschen.
Die Vereinbarkeit ist wirklich der Schlüssel.
Meint auch Alice McHardy, Leiterin der Abteilung Bioinformatik der Infektionsforschung am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und Professorin an der TU Braunschweig. Sie habe sich erst an die Familienplanung herangetraut, als sie eine feste Professur hatte, eine Dauerstelle.
Und das Zweite ist eben auch, dass in der Wissenschaft viel Reisetätigkeit üblich ist. Man trifft sich auf Konferenzen, hat Meetings, auch mal spätabends, was auch nicht mit verfügbaren Angeboten zur Kinderbetreuung übereinstimmt.
Seit vor 6 Jahren ihr Sohn geboren wurde, habe sie viele solcher Treffen abgesagt.
Das führt eben dann, denke ich, auch langfristig zu einfach Unterschieden und nicht wahrgenommene Chancen.
Professorin Barbara Hammer hat ihre Kinder notgedrungen stets mit an die Uni gebracht.
Mein Großer war ein Bürobaby, muss man sagen. Der hat sich dann irgendwann in das Büro vom Uni-Präsidenten gelegt, die Uni-Zeitschrift genommen und geblättert. Und daraufhin konnte ich mir alles erlauben. Also ich kam schweißgebadet raus.
Aber fortan war klar, Professorin Hammer hat nun mal auch Familie.
Also ich habe deswegen eigentlich in der Leistung nicht nachgelassen.
Im Gegenteil. Wichtige Schritte ist sie mit ihren Kindern gegangen und damit vielleicht Vorbild für den dringend benötigten weiblichen Wissenschaftsnachwuchs.
Ganz persönliche Erfahrungen von Professorinnen waren das, die Vivien Leue geschildert hat. Und wir sprechen nachher noch mit einer Wissenschaftlerin, was beispielsweise Institutionen besser machen können, damit in Zukunft mehr Frauen Teil der Professorenschaft werden können. Heute ist der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft und die Zahlen sind ernüchternd. Wir haben es eben schon kurz gehört, der Frauenanteil an der Professorenschaft liegt in Deutschland nur bei 20%, bei den Promotionen bei 30%, das besagen Zahlen der Gewerkschaft GEW. Dabei machen Frauen mittlerweile häufiger das Abitur als Männer und sind auch in vielen Studiengängen mindestens zu 50% vertreten. Was bedeutet das vor Ort? Das weiß Antje Flüchter, Professorin an der Uni Bielefeld. Hallo Frau Professorin Flüchter.
Ja, hallo Herr Schütz.
Bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, kann ich ja eigentlich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass Sie das geschafft haben.
Ja, ich würde dazu sagen, ja, also erstmal ja, weil das war kein einfacher Weg. Ich würde aber auch sagen, ich glaube generell nicht an Fortschritt in der gesellschaftlich-moralischen Ebene. Aber ich komme aus Zeiten, da waren die Professorinnen einstellig. Ja? Also insofern finde ich, dass wir jetzt bei 22% angekommen sind, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Sie haben es geschafft. Sie sind Professorin. Sie sind Sprecherin eines Sonderforschungsbereichs an der Uni Bielefeld. Sie sind auch beim Verband der deutschen Historikerinnen und Historiker engagiert. Was läuft denn in den Institutionen aus Ihrer Sicht immer noch falsch?
Mittlerweile ist das ja kein beabsichtigte Misogynie oder Sexismus mehr. Es sind eben Strukturen, institutionell, aber auch mental. Und ganz wichtig war, wenn ich einen Blick in die Vergangenheit werfen darf, dass wir einfach mittlerweile mehr Frauen an den Institutionen sind. Das ist ja dieses, sobald von einer Gruppe eine gewisse Zahl da ist, kann sie sich besser vertreten. Und ich erinnere mich, und ich glaube, das passiert teilweise heute auch noch, Männer und Frauen kommunizieren verschieden und das wird auch verschieden wahrgenommen. Frauen sind oft eher so ein bisschen vorsichtiger. Alles natürlich Durchschnittszahlen. Und das heißt, sobald mehr Frauen in Berufungskommissionen sitzen, ist es auch einfacher, dass es wieder um Leistung geht und nicht um männliches Verhalten, um die Stelle zu bekommen.
Das heißt, es ist letztlich eine Frage der Arithmetik und gar nicht eine Frage, welche Prioritäten Hochschulen setzen?
Jein. Also ich bin ja jetzt in Bielefeld und ich würde sagen, Bielefeld hat ja verschiedene Preise gewonnen, auch für ihre Gleichberechtigung, ihre Frauenförderung und das ist zu Recht. Das geht, aber ich habe es auch anders erlebt. Es hat was mit Institutionen zu tun, es hat was mit Intentionen, aber nicht nur. Ändert sich langsam, das kann man nicht nur über Intentionen machen. Ich denke, was für Frauen ganz wichtig ist, um diesen Weg zu gehen, ist, dass sie auch Vorbilder haben, dass sie Rollenmodels haben, nach denen sie sich ausrichten können. Männer hatten immer sehr viele Role Models an so einem Institut und konnten sich überlegen, welcher Führungsstil, welcher Wissenschaftsauftrittsstil passt für mich. Frauen hatten auch noch, als ich angefangen habe, sehr wenig. Und wenn das dann nicht passte, wusste man nicht, wie man es tun soll, weil ich kann mich als Frau nicht wie die Männer benehmen. Ich kann auch keine Autorität ausüben, indem ich die Stimme hebe. Bei einem Mann wirkt das dann, jetzt kommt was Wichtiges, bei einer Frau kommt das schnell als hysterisch über, da müssen wir uns alle erst dran gewöhnen. Wenn dann mehr Frauen in Führungspositionen waren, müssen die auch nicht mehr in tiefer Stimme etwas sagen. Ja? Also das ist, glaube ich, ganz viel auch strukturell. Es hilft aber, also ich bin eine Vertreterin davon, dass man versucht, die ganzen Kommissionen paritätisch zu besetzen, was den Nachteil hat, dass Frauen übermäßig belastet sind mit der Selbstverwaltung. Ich bin auch dafür, dass man über manche Quoten nachdenkt, die man aber nie voll durchsetzen kann.
Welche Quote wäre denn für Sie eine, über die Sie diskutieren wollen würden? 50% oder würden Sie sagen, man kann auch eine niedriger angesetzte Quote nehmen, weil es dann einfach ein Zeitfaktor ist, wie Sie es eingangs schon sagten?
Also ich bin für Richtwerte und ich würde es nie erzwingen, weil es muss in der einzelnen Berufung, in der einzelnen MitarbeiterInnenauswahl schon geschaut werden, wen man haben will. Aber wenn es einen Richtwert gibt, hilft das. Ich finde das Kaskadenmodell sehr gut, dass man eben sagt, so viele Studentinnen und Studenten und das muss sich widerspiegeln. Also ich finde, dass in einem Fach wie Physik, die immer noch sehr viele Probleme haben bei allen Bemühungen, Studentinnen zu bekommen, genügend, da kann man nicht die gleichen 50% ansetzen. Ich finde das Kaskadenmodell in die Zeit hinein wichtig.
Wenn Sie jetzt auf Ihre Studentinnen blicken oder auf junge Wissenschaftlerinnen, welche Potenziale nutzen die denn auch nicht, wenn man sagt, okay, die Rahmenbedingungen sind da, aber was müssten die vielleicht auch mehr tun, um stärker sichtbar zu sein, um stärker in diese Position reinzukommen?
Wir müssen die mehr fördern und fordern. Also es ist besser geworden, aber es ist nach wie vor so, dass die Studentinnen die stilleren sind, die sich weniger zutrauen, die weniger von sich aus sagen, ich kann das. Wir haben in Bielefeld bei uns in der Abteilung in der Geschichtswissenschaft für Bachelorstudierenden ein Programm, das heißt Blickpunkte, wo man spezifisch mit jungen Frauen, mit Bachelorstudentinnen, weil das noch ganz am Anfang ist, darüber redet, sie müssen halt sich besser darstellen, sie müssen mehr zeigen, was sie können. Und man kann auch nicht erwarten, wenn sie es nicht zeigen, dass man es nicht sieht, aber auch sie müssen es lernen und wir als Dozentin müssen halt einfach die jungen, stillen Mädchen, auch die jungen, stillen Männer und von Diversität im Sinne von kein Deutsch als Erstsprache, Akademiker, erste Generation, wir müssen da viel sensibler werden, diese Leute aufzufordern, diese Studierenden, und zu sagen, was meint ihr denn, und genauer gucken. Jetzt ist es oft so, wenn man die Hausarbeiten am Ende liest, denkt man plötzlich, Mensch, was für eine schöne Hausarbeit, aber den Namen habe ich noch nie gehört.
Also Sie sagen, zur Spitzenposition in der Wissenschaft gehört auch ein guter Teil Selbstmarketing?
Ja, zur Spitzenposition gehört immer Selbstmarketing. Also Sie werden ja auch nicht Vorstandsvorsitzender von Porsche, ohne dass Sie ein Selbstmarketing machen. Ich glaube, manchmal wird so, ist die Idee, in der Wissenschaft geht alles um Wahrheit und dass man, es geht nur darum, was man geleistet hat. Die Uni ist natürlich ein Arbeitsbetrieb wie andere auch und ich habe auch bei Ich bin Hanna und ähnlichen Problemen und ich stimme dem völlig zu, wie schwierig das ist, gesagt. Das Problem an der deutschen Uni ist, dass wir fast nur Professuren haben und das ist eben die Topstelle und an die Topstelle kommen Sie in keinem Unternehmen, wenn Sie den Mund nicht aufmachen und wenn Sie nicht sich den anderen sagen, was Sie tun. Das kann man so oder so sehen, aber die Uni ist ja kein besonders edler und hehrer Arbeitsort.
Heute ist der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft und der Anteil der Frauen an der Professorinnenschaft liegt immer noch bei niedrigen 20%. Darüber habe ich mit Antje Flüchter, Professorin an der Uni Bielefeld, gesprochen. An der Hamburger Uni gibt es den Studiengang Internationale Kriminologie. Angesiedelt ist er in den Sozialwissenschaften. Und da geht es beispielsweise darum, welche Normen gesellschaftlich funktionieren oder wie Kriminalität sanktioniert werden sollte. Und damit versorgt die Uni Hamburg die Kriminologie und beispielsweise auch die Pädagogik seit 1984 verlässlich mit Nachwuchs. Noch. Der Studiengang soll nämlich abgeschafft werden und über die Hintergründe berichtet Judith Koch.
Als der Hamburger Aufbaustudiengang Kriminologie 1984 an den Start ging, bot er Studierenden deutschlandweit zum ersten Mal die Möglichkeit, Kriminologie als eigenständiges Fach zu studieren. Normalerweise wird Kriminologie in Deutschland als Teil der Rechtswissenschaften gelehrt. In Hamburg aber ist er im Fachbereich Sozialwissenschaften angesiedelt. Noch. Denn jetzt droht im Studiengang das aus. Bis 2027 ist ein sukzessiver Rückbau geplant. Laura Reis-Pollack studiert im ersten Semester. Sie könnte damit zu den letzten AbsolventInnen gehören.
So ein kritisch geschärfter Blick ist notwendig, um die Strukturen, die wir haben, auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Stichwort Strafen, Gefängnisse, Rehabilitation. Ne? Was bringen Gefängnisse eigentlich? Und ja, ich glaube, dass diese kritische interdisziplinäre Ausrichtung des Studiengangs nicht nur in Deutschland einzigartig, sondern eben auch eine wichtige Ergänzung zu der polizeilichen Ausbildung von KriminalistInnen ist.
Faktisch mangelt es jetzt an Lehrkräften. Die Universitätsleitung hat sich zum Ende des Studiengangs bislang nicht offiziell geäußert. Auf Nachfrage gibt die Uni Hamburg an, durch das mittelfristig anstehende, altersbedingte Ausscheiden von zwei hauptamtlich Lehrenden stünden perspektivisch keine ausreichenden Lehrkapazitäten zur Verfügung, um den Masterstudiengang fortzuführen. Die Entscheidung sei bereits vor etwa 3 Jahren gefallen. Die Anzahl der Masterstudiengänge in der Fakultät sei zu hoch, beziehungsweise laufe die Kriminologie Gefahr, eine kritische Grenze zu unterschreiten. Allerdings verzeichnet der Studiengang innerhalb des Fachbereichs Sozialwissenschaften die stärksten BewerberInnenzahlen. Laura Reis-Pollack und ihre KommilitonInnen protestieren gegen die geplante Schließung unter dem Slogan Stop the Cuts, gemeinsam mit anderen von Kürzungen betroffenen Fachbereichen. Jasper Janssen gehört wie Laura dem Fachschaftsrat Kriminologie an.
Uns ist es dabei aber auch ganz besonders wichtig, bei dem Versuch, die Kriminologie zu erhalten, nicht in einen inneruniversitären Konkurrenzkampf, um die einfach überall viel zu knappen Mittel abzudriften, sondern stattdessen gemeinsam und solidarisch mit anderen betroffenen Fachgebieten für ausreichende Mittel in der Lehre zu kämpfen.
Langfristig sehen Sie den Senat in der Verantwortung, die für eine zeitgemäße und ausfinanzierte Lehre benötigten Mittel zur Verfügung zu stellen.
Ganz nebenbei steht das ja auch im Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung. Da steht etwa auf Seite 85, dass eine Forschung gefördert werden soll, die hilft, den Klimawandel zu bewältigen und Fragen des sozialen Zusammenhalts in den Blick zu nehmen. Genau das tut ja die Kriminologie in Hamburg.
Nicht nur die Hamburger Fachöffentlichkeit reagiert entsetzt über die geplante Entscheidung. Inzwischen gibt es sogar eine internationale Unterschriftensammlung von KriminologInnen. Rund 350 haben bereits unterzeichnet. Auch die Gesellschaft für interdisziplinäre wissenschaftliche Kriminologie, GIWK, hat Stellung bezogen. Mit dem Auslaufen des Studiengangs verlöre Hamburg wichtigen Nachwuchs für seine sozialwissenschaftliche Tradition kriminologischer Forschung.
Sie können sich das vorstellen, wenn dort die Lehre nicht mehr vorhanden ist, obliegt es eigentlich dem Zufall, wo Studierende mit kritisch-kriminologischen, sozialwissenschaftlich fundierten Perspektiven in Berührung kommen.
Dr. Holger Schmidt überlässt seine Lehre nicht einem solchen Zufall. Er hat selbst internationale Kriminologie in Hamburg studiert und lehrt heute kriminologische Themen im Rahmen des Studiengangs Sozialpädagogik an der Technischen Universität Dortmund.
Wenn das tatsächlich schon vor 3 Jahren stattgefunden hat, bin ich eher skeptisch, aber doch optimistisch, dass der öffentliche Druck womöglich da noch eine oder andere Sache zu bewegen vermag. Wissenschaft ist schön, aber verursacht viel Arbeit. Tatsächlich braucht man auch Man-Women-Power. Und wo soll diese herkommen, wenn sie nicht in institutionalisierter Form eingebunden ist, natürlich auch einen gewissen Lohnerwerb dadurch generieren kann?
Mit der Schließung würde ein zentraler Baustein der Institutionalisierung fehlen. Zwar bestehen die GEWK sowie die Zeitschrift Kriminologisches Journal weiterhin als Grundfesten einer sozialwissenschaftlich ausgerichteten kriminologischen Forschung. Allerdings basieren diese auf ehrenamtlichem Engagement und nicht auf einer durch Stellen abgesicherten Wissenschaft.
Beim Übergang von der Schule in eine Ausbildung hakt es. Zunehmend bewerben sich Abiturientinnen und Abiturienten auf Ausbildungsplätze und werden so zur Konkurrenz für diejenigen, die schon nach der 9. oder 10. Klasse die Schule abgeschlossen haben. Das führt dazu, dass die Chancen auf einen Ausbildungsplatz für Jugendliche ohne Abitur abnehmen. Kai Rüßberg hat in Herne einen Betrieb besucht, der gar nicht so sehr auf das Abitur schaut, sondern andere Abschlüsse bevorzugt.
Tatsächlich verlässt uns nahezu kein Azubi. Wer die Ausbildung hier genossen hat und ist in einem vernünftigen Team angekommen, der schätzt das in der Regel auch wert.
Ausbildungsleiter Frank Helmke vom Elektromontagebetrieb Iferell ist für den Nachwuchs von Facharbeitern zuständig. Eine gute Ausbildung ist die Existenzgarantie für den mittelständischen Fachbetrieb aus Herne. Mit Auszubildenden mit Abitur hat er bei den technischen Berufen oft nicht die besten Erfahrungen gemacht.
Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns auf jeden Fall als eine Maßnahme gestellt haben, immer alle Leute zu hören. Das heißt, wir bemühen uns, alle einzuladen und so viele wie möglich davon zu sehen, unabhängig von Schulbildung, dass hier also niemand durchs Raster fällt, ohne dass wir ihn vielleicht kennengelernt haben. Also erst einmal geben wir grundsätzlich jedem eine Chance.
Und überdurchschnittlich häufig sind es Haupt- oder Realschüler, die einen Ausbildungsplatz bekommen. Die Besten können in der Ausbildung durchaus mithalten, so Helmke.
Das hat nichts mit der Schulform zu tun. Ich glaube, das ist ein Skill, den jemand mitbringt, unabhängig davon, welche Schule er besucht hat. Wenn man in den überdurchschnittlichen Bereich von Hauptschülern geht und in den unterdurchschnittlichen von Abiturienten, werden die beiden sich nicht viel tun.
Mein Ausbildungsnachweisheft, da steht drin, was ich jede Woche bzw. jeden Tag mache. Und die wird dann von meinem Ausbilder kontrolliert. 2-mal die Woche bin ich bei der Berufsschule und die restlichen Tage bin ich hier im Betrieb.
Mert Koban hat sein Ausbildungsheft vorbildlich sauber geführt. Man merkt dem 19-Jährigen an, dass er es ernst meint mit seiner Ausbildung zum Industriekaufmann.
Also ich will hier auf jeden Fall übernommen werden. Und nachdem ich alle Abteilungen einmal gesehen habe, werde ich mich dann, wenn ich natürlich hier bleiben darf, für einen entscheiden müssen.
Nach seinem Realschulabschluss war er nicht sicher, ob das ausreicht. Er hat dann noch 2 Jahre das Berufskolleg besucht, und ein Fachabi gemacht. Aber anstatt zu studieren, hat er sich für eine qualifizierte Ausbildung in einem Handwerksbetrieb entschieden.
Bei meinen Kollegen war das halt immer so, die wussten selber noch nicht, was die wollen, haben dann geguckt, haben keine Ausbildungsstelle gefunden und dachten sich, ja, dann studiere ich mal. Dann kam es halt öfters dazu, dass die abgebrochen haben. Jetzt suchen die auch eine Ausbildung.
Madeleine Gust ist schon im zweiten Lehrjahr. Die 19-Jährige ist eine der wenigen Auszubildenden bei der Elektrofirma Yforel mit Abitur. Für sie war es die beste Entscheidung, zu Beginn der Corona-Krise nicht studiert zu haben.
Ich wollte eher was Praktisches machen und nicht lernen. Vor allem jetzt auch mit der Corona-Situation ist ja alles oft zu Hause dann und nicht in der Uni oder so.
750 Menschen arbeiten bei Yforel in 20 Niederlassungen und Montagebetrieben. Zwischen 6 und 8 Azubis eingestellt. Abschlüsse und Noten sind in den Auswahlgesprächen nicht so wichtig, betont Inhaber Heinrich Kleibold. Er sucht vor allem nach guter Teamfähigkeit.
Eine technische Ausbildung, die ist so spannend. Da sieht man so viele unterschiedliche Facetten in der Technik, die es heutzutage gibt. Also eigentlich ist es für mich unverständlich, warum so viele junge Menschen gerne im Büro sitzen wollen, wenn es draußen noch viel spannendere Aufgaben gibt.
Und den Bedarf an Elektrofachkräften kann er gar nicht decken, trotz eigener Ausbildung. Würden sich heute 50 qualifizierte Arbeitskräfte melden, scherzt Kleibold, würde er sie alle sofort einstellen.
Für viele Kinder ist der Übergang von der Kita zur Grundschule ein echtes Abenteuer. Und in etwa einem halben Jahr ist es in einigen Bundesländern auch schon wieder soweit, dann steht der erste Schultag an. Für 5- bis 6-jährige Kinder ist das noch ewig weit entfernt. Aber nicht für die Eltern. Die müssen sich frühzeitig um Ranzen und Tonbeutel kümmern. Und viele machen sich darüber hinaus auch noch Gedanken, wie sie ihrem Kind den Start erleichtern können. Sollten die schon mal einen Stift halten üben? Braucht das Kind woanders Unterstützung? Oder machen die Kinder, was schon viele Eltern und Großeltern vorher gemacht haben, einfach loslegen und selbstständig was Neues lernen? Mit dieser Übergangsphase von der Kita zur Einschulung befassen wir uns morgen bei Campus und Karriere. Wir freuen uns über Ihre Beteiligung, Ihre Fragen und Meinungen. Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder senden Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Das war's für heute mit Campus und Karriere, dem Bildungsmagazin des Deutschlandfunks. Nach den Nachrichten übernimmt Fabian Elsässer mit Corso Kunst und Pop und er befasst sich unter anderem mit unserem Verhältnis zu Alexa, Siri und Co. Mein Name ist Martin Schütz. Machen Sie es gut.